Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Im Moment gibt es noch 5 kleinere Gletscher in Deutschland in den Bayerischen Alpen, aber in 10 Jahren schon könnten diese Gletscher verschwunden sein. Das habe ich aus einem neuen Buch, aus dem Eisbuch von Esther Gonstalla. Das Eisproblem, das ist zwar in anderen Regionen der Welt viel, viel größer als hier bei uns, aber die Sache mit den Gletschern bei uns in den Alpen, die ist mir doch besonders nahe gegangen, weil die habe ich zum Teil noch selbst gesehen und bald schon sollen die eben verschwunden sein. Jetzt bin ich mit Esther Gonstalla verbunden. Guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Mayer.
Wie ist es bei Ihnen? Was ist Ihnen besonders nahe gekommen?
Ja, vor allem das Tauen des Permafrostbodens in der Arktis. Dadurch, dass die Arktis schon um 10 Grad wärmer ist als noch im 19. Jahrhundert, taut da der Boden und gefährdet ganze Kulturen und Lebensweisen heute schon. Und die verschwinden quasi vor unseren Augen und von diesen 4 Millionen Menschen, die dort in der Arktis leben und ihren existenziellen Problemen, hört man gar nicht so viel. Das hat mich am meisten schockiert.
Und wenn es jetzt um die Klimakrise insgesamt geht, um die Erderwärmung, vom Verschwinden des Eises, habe ich zumindest schon öfter gehört. Also das Thema steht schon im Raum. Wenn Sie jetzt so ein Buch machen, so ein Grafikbuch, wie Sie das auch bei anderen Themen schon gemacht haben, wie wollten Sie da denn dieses Thema der Eisschmelze jetzt auf Ihre besondere Weise angehen?
Ja, ich wollte es so angehen, es ist halt ein sehr, sehr großes, vielschichtiges Thema. Es spannt sich um den ganzen Globus, die Kryosphäre hatten Sie schon erwähnt. Und mit Grafiken kann man halt solche unsichtbaren Dinge, die auch weit räumlich entfernt von uns passieren und komplexe Zusammenhänge von Ökosystemen, kann man in Grafiken super schön darstellen und damit quasi den Wissensschatz eines jeden von 0 auf 100 sozusagen in einer ganz spielerischen Weise, so quasi durch die Visualisierung das Verständnis fördern. Und ich möchte jetzt quasi aus allen verschiedenen Bereichen der Kryosphäre zeige ich im Detail und auch im Überblick mit Grafiken diese Themen.
Das haben Sie schon bei anderen Büchern gemacht. Es gibt von Ihnen schon das Atombuch, das Ozeanbuch, das Klimabuch, das Waldbuch zum Beispiel. Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht, dass das tatsächlich gut funktioniert, die Darstellung solcher komplexen Zusammenhänge, Klimabuch zum Beispiel, in Grafiken, dass das ankommt bei Menschen?
Ja, also ich habe auch immer wieder von Lehrern gehört, dass sie die Bücher im Unterricht einsetzen, aber auch von engagierten Eltern, die schon mit ihren 8-jährigen Kindern zum Beispiel die Bücher durchgehen und wo also jede Altersklasse findet in den Büchern quasi etwas. Es ist für eine ganz breite Bevölkerung gemacht und funktioniert scheinbar sehr gut.
Staune ich jetzt ein bisschen, weil es ist unglaublich viel Wissen drin steckt in Ihren Büchern und auch auf den einzelnen Seiten. Das hat ja fast was Wissenschaftliches, dass da schon so junge Menschen sich damit auseinandersetzen. Aber wenn das über die Grafiken funktioniert, umso schöner. Ich war gerade bei den Bayerischen Alpen. Das ist jetzt mengenmäßig ein winziges Teil des weltweiten Eisproblems. Schauen wir doch mal auf einen größeren Teil des Problems, auf das grönländische Eisschild. Das zeigen Sie in Ihrem Buch in einem Bild, in einem Querschnitt, einmal quer durch Grönland geschnitten. Ja. Das ist schon beeindruckend, weil da sieht man unten so ein bisschen bergiges Land, schon Berge drauf, aber relativ flach und da drüber ein sehr, sehr dickes Eisschild, bis zu 3200 Meter dick. Was wollten Sie jetzt alles zeigen mit diesem Bild?
Genau, auf dem Bild sieht man auch die Dynamik des Eises mit Pfeilen. Es sind auch kleine Eisschneeflocken gezeigt, sodass der Zuwachs des Eisschildes, der geschieht ja immer durch Schnee. Aber es wird auch gezeigt, dass es dort Schmelzwasserseen an der Oberfläche gibt. Es gibt Flüsse und man lernt, dass 70% der Oberflächenschmelze zum Beispiel durch den Eisverlust stattfindet und dass ein Drittel direkt durch Gezeitengletscher in die Meere das Eis ausgestoßen wird. Und ja, man erkennt sozusagen, ja, sehr viele Prozesse kann man daran erkennen.
Das ist jetzt auf einer Doppelseite. Die Doppelseiten zeigen immer sozusagen einen Ausschnitt der Gesamtgeschichte. Auf der gleichen Doppelseite mit diesem Querschnittbild, da zeigen Sie etwas, was mir als Begriff auf jeden Fall neu war, nämlich die Albedo. Was ist denn, also wenn man das so ausspricht, was ist denn die Albedo und wie zeigen Sie das?
Ja, das ist das Reflexionsvermögen der Erde. Also wenn Sonnenstrahlen auf eine weiße Oberfläche, zum Beispiel Schnee oder Eis treffen, werden sie ja zum Großteil reflektiert, zu 90%. Und das sieht man dann an einem dicken Pfeil, der von dem Eisschild aus wieder hoch in die Luft geht. Aber wenn diese Sonnenstrahlen auf den Ozean treffen, dann erwärmen sie ihn. Er absorbiert die Energie und es werden nur so um die 7% wieder reflektiert.
Das ist die Albedo. Und jetzt hat Grönland und überhaupt die Arktis, die haben nochmal ein Spezialproblem im Klimawandel, nämlich den arktischen Wärmestau, was uns ja jetzt erstmal nicht plausibel klingt, weil wir die Arktis ja mit Kälte verbinden. Was ist denn der arktische Wärmestau?
Ja, das ist ein Phänomen, was vor allem im Winter auftritt. Dadurch, dass kalte Luft sich nicht so stark durchmischt, wird die wärmere Luft, die vom einmal durch unseren CO2-Ausstoß verursacht, aber auf der anderen Seite auch die wärmere Luft, die vom Ozean aufsteigt, wie in einer dampfenden Badewanne quasi, die wird gefangen an der Oberfläche. Die vermischt sich also nicht in die höheren Schichten. Und dadurch wird es immer wärmer. Und vor allem im Winter sieht man das in der Arktis und führt natürlich dann dazu, dass Meereis schmilzt, aber auch das Eisschild Grönlands zum Beispiel immer stärker abschmilzt.
Jetzt sind Sie, ich habe schon gesagt, Infografikerin und Buchgestalterin. Sie sind eben keine Polarforscherin oder so etwas.
Genau.
Woher haben Sie jetzt die vielen, vielen Informationen, die Sie in Ihrem Buch umwandeln, eben in Bilder und Grafiken und Texte?
Ja, ich habe mittlerweile, da ich jetzt also seit 2009 diese Art Bücher gestalte, schon ein großes Netzwerk an Wissenschaftlern. Zum Beispiel bei dem arktischen Wärmestau hat mir ein Wissenschaftler, mittlerweile auch Freund von mir, Dr. Malte Stücker aus Hawaii geholfen. Der hat zu dem Thema erst letztes Jahr eine Studie veröffentlicht. Und ich kontaktiere Wissenschaftler aufgrund von Studien, die ich finde im Internet. Und ganz oft entsteht dann ein reger Austausch und sie helfen mir bei der Konzeptualisierung oder Visualisierung der Grafiken und geben mir Feedback dazu. Also bei dem, bei jedem Buch helfen mir so 20, 30 Wissenschaftler meistens.
Am Ende des Buches ist ja auch eine lange Liste mit Verweisen auf Studien, die Sie genutzt haben. Jetzt haben wir über das grönländische Eisschild gesprochen. Das ist schon gigantisch, aber noch sehr viel größer ist das antarktische Eisschild. Das ist ja ein ganzer Kontinent. Wie erfasst man denn einen Kontinent in Grafiken?
Ja, indem man sich von ihm von allen Perspektiven nähert. Also mich hat zum Beispiel interessiert, was unter dem Eis ist. Da gibt es Flüsse und Seen, die fließen tatsächlich. Warum? Das sieht man in Grafiken, in Ausschnittgrafiken oder dass es unter der Antarktis Vulkane gibt, sieht man dort auch. Und auf der anderen Seite hat es mich interessiert, was passiert denn um die Antarktis rum? Da ist ja ein Ringozean und diese Meeresströmungen, die verändern sich. Und dadurch, dass das Meer sich immer weiter erwärmt durch den Klimawandel, die Meere ziehen ja ganz viel, also über 90% unserer Wärme aus der Atmosphäre, gefährden dieses wärmere Meerwasser auch das Schelfeis. Das kennen wir vielleicht noch von dem Larsen-Schelfeis, was abgebrochen ist, zuletzt 2017 in der Größe Luxemburgs. Mhm. Also da brechen riesige Eisberge, Eisschollen ab und der Gletscher, der am Ende der Eisscholle saß, der ist dann quasi, es ist wie als ob man einen Stöpsel zieht und der beginnt plötzlich mit zehnfacher oder noch stärkerer Geschwindigkeit abzufließen ins Meer und dann den Meeresspiegel dadurch zu erhöhen.
Also weil das Schelfeis, dieser Stöpsel abbricht vom Kontinentrand, kann der Gletscher noch schneller ins Meer abfließen. Sie zeigen am Ende Ihres Buches Methoden, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren können, um eben am Ende der Wirkungskette auch das Abschmelzen des Eises vielleicht etwas reduzieren zu können. Jetzt habe ich über Sie selbst gelesen, dass Sie jedes Jahr in einem anderen Land leben oder zu leben versuchen, was ja jetzt nicht ohne Reisen geht und ohne viel energieintensive Online-Arbeit, denke ich mir jetzt jedenfalls so. Wie gehen Sie denn dabei mit Ihrem ökologischen Fußabdruck um?
Ja, also das stimmt. Ich reise viel, aber ich bewege mich auf den Reisen sehr oft per Fahrrad fort, per Campervan, indem ich dann einen sehr reduzierten, minimalistischen Lebensstil habe, sehr wenig Wasser verbrauche und nur den Strom, den ich selbst erzeuge, per Solarpanel zum Beispiel. Oder auch für das Ozeanbuch habe ich auf dem Segelboot gelebt ein halbes Jahr. Und wenn ich dann meinen Flug mache, die werden durch meine monatliche Förderung von der Renaturierungsmethode, FMNA heißt das, in Afrika gefördert. Und dadurch ausgeglichen. Aber ich schaue auch in allen Lebensbereichen, dass ich so wenig wie möglich in meiner Freizeit CO2 verbrauche. Ich bin eigentlich nur am Wandern und Tauchen Fahrradfahren.
Jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie Sie Ihr ganzes Buchzeug auf dem Fahrrad mitnehmen oder auf dem Segelboot.
Ja, das klappt tatsächlich. Ist eigentlich nur ein Laptop.
Sehr interessant. Eine letzte Frage noch. Sie sind mit dem Eisthema gerade auch in ein anderes Medium gegangen. Sie machen einen Podcast zu dem Eisbuch. Der Klimaspickzettel heißt der Podcast. Was machen Sie denn da? Da wird es ja schwierig mit Grafiken im Podcast.
Genau, ja, da geht es nochmal darum, quasi dem Thema auch eine Stimme zu geben, dem Wissenschaftler eine Stimme zu geben und so einen ganz anderen Aspekt nochmal zu hören. Und ja, es ist sozusagen wie so ein Zusatzangebot, in dem ganz viele Themen, momentan das Thema Eis in der ersten Staffel, im Detail ergründet werden und da lade ich Wissenschaftler ein und genau, gebe Ihnen eine Stimme.
Der Klimaspickzettel heißt der Podcast von Esther Gonzalla. Und vor allem haben wir gesprochen über Ihr Eisbuch. Das heißt im Untertitel Alles, was man wissen muss in 50 Grafiken. Im Ökom Verlag ist dieses Buch erschienen. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Herr Mayer. Tschüss.
Tschüss.